Wer alleine arbeitet, addiert. Wer zusammenarbeitet, der multipliziert. Diesen Leitspruch habe ich auf einer Vortragsfolie von Dr. Christian Metschiner gefunden. Und ich freue mich, dass ich den Leiter des Referats für Energie, Klima und Bioressourcen an der Landwirtschaftskammer Steiermark heute bei mir im Podcast Agrar Science Wissen kompakt der HPLF Rompe-Gumpenstein begrüßen darf. Mein Name ist Andreas Steinwieder und gemeinsam mit Ihnen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuseher, werden wir heute viel zur Rolle der Land- und Forstwirtschaft im Klimawandel erfahren. Die Land- und Forstwirtschaft berührt der Klimawandel dreifach. Als unmittelbar betroffener Sektor sehr stark, als Emittent und auch als wichtiger Teil der Lösung im Klimaschutz. Lieber Christian, du bist in diesem Themenbereich Klimaschutz, Klimawandelanpassung in deiner Arbeit stark mit den Bäuerinnen und Bauern in Kontakt. Wie geht's dir mit diesem Thema und wie geht's den Bäuerinnen und Bauern mit diesem Thema?
Ja, zuerst herzlichen Dank für die Einladung, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ist eine große Ehre für mich und auch für unser gesamtes Team. Wie geht's den Bäuerinnen und Bauern, wie geht's uns im Klimawandel? Eine sehr spannende Einstiegsfrage. Und du hast es ja schon auch angerissen mit dieser Dreifachrolle, also sprich unmittelbar betroffen, auch Emittent und Teil der Lösung. Und in diesem Komplex finden sich die Bäuerinnen und Bauern wieder. Sie sind mehr als jeder andere Sektor vom Klimawandel betroffen. Das merkt man. Ich muss bei den Bäuerinnen und Bauern keine Vorträge mehr halten, ob es den Klimawandel gibt oder nicht. Sie wissen es.
Er ist angekommen.
Ja. Sie merken es, sie spüren es. Sie arbeiten mit der Natur unter freiem Himmel. Und wir merken ganz einfach, dass das Interesse bei den Bäuerinnen und Bauern sehr groß ist, auch zu sagen, wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit dem Klimawandel umgehen? Das geht in Richtung Klimaschutz, aber auch verstärkt in Richtung Klimawandelanpassung. Mhm. Parallel dazu natürlich die letzten Jahre, gerade mit den Preisrallies auf den Energiemärkten, das hat niemand von uns gesehen, auch die Leute, die in der Branche sind, wo auf einmal die Energiekosten explodiert sind, wo dieser Zug in Richtung Erneuerbare noch einmal, sage ich jetzt mal, Fahrt aufgenommen hat, sprichwörtlich. Mhm. Das heißt, einerseits Ausbau erneuerbarer Energieträger und natürlich daraus resultierend der Klimaschutz, die Klimaeinsparungen, die wir haben. Und da ist die Landwirtschaft, die Land- und Forstwirtschaft, der, sage ich jetzt einmal, der Schlüsselsektor.
Weil wir die Photosynthese haben und damit CO2 binden können, oder?
Absolut. Das ist ein geniales System, das, sage ich jetzt einmal, bis heute unerreicht ist. Und genau das, was du jetzt auch angesprochen hast, also durch diese geniale Systematik der Photosynthese hat die Landwirtschaft auch die Möglichkeit, im Klimaschutz ganz eine wesentliche Rolle einzunehmen. Wo wir immer wieder dazu sagen, diese aktive Bewirtschaftung der Wälder, der Böden, unserer Äcker, des Grünlands soll dazu beitragen, dass wir natürlich auch einen gewissen Teil des Kohlenstoffs auch langfristig binden können.
Wo binden wir ihn?
Wir binden ihn im Boden, wir binden ihn ganz stark im Wald. Und hier haben wir ein Thema, wo ich glaube, wo auch wir als Land- und Forstwirte, als Bäuerinnen und Bauern noch viel aktiver kommunizieren müssen.
Also, was meinst du konkret damit? Es weiß ja jeder, dass im Wald Kohlenstoff gebunden ist. Aber wenn man es weiterdenkt, könnte man sagen, wenn ich den Wald dann wieder verheize, als Heizmaterial nutze, wird er ja wieder frei, oder?
Vollkommen richtig. Und ich weiß, auf was du hinaus willst, und diese Frage ist vollkommen berechtigt. Und ich glaube, dass wir hier in der Land- und Forstwirtschaft vielleicht in den letzten Jahren oder in den Jahren davor zu wenig aktiv kommuniziert haben. Und ich sage immer wieder, es ist manchmal gar nicht so leicht zu erklären, dass man einen Baum umschneiden muss, um das Klima zu schützen. Wenn ich sage, wir haben eine aktive Bewirtschaftung unserer Wälder, wir haben in der Steiermark seit 300 Jahren, sage ich jetzt einmal, ein Wirtschaftswald, der aktiv bewirtschaftet wird, wo wir, der eine multifunktionale Leistungen erbringt, und damit er diese Leistungen erbringen kann, müssen wir eben als Menschen auch eingreifen. Und das ist, glaube ich, die gerade in der Forstwirtschaft die ganz große Herausforderung. Wie schaffen wir einen assistierten Waldumbau, weil uns nur ein aktiver, vitaler, klimafitter Wald hilft im Klimaschutz, bei der Bereitstellung der Ökosystemleistungen, Wasser, Sauerstoff, Erholung, aber auch bei den Ressourcen. Und gerade deshalb muss ich manchmal, ist es etwas irritierend, wenn dann diese Außernutzung gefordert wird, diese Außernutzungsstellung genau gefordert wird, wo wir sagen, naja, die Wälder in der Steiermark und in Österreich schauen ja gerade deshalb so aus und in Summe sind sie vital. Wir haben das ja auch befunden, dass wir gesunde Wälder haben, weil wir sie nutzen. Also dieses Thema, überlassen wir die Wälder sich selbst, stülpen wir eine Käseglocke drüber. Ich glaube, das wäre der fatale Weg, und es gibt ja auch Bereiche, wo das zum Teil passiert. Und dann wird der Wald relativ schnell von der CO2-Senke zur CO2-Quelle.
Weil sozusagen der Wald, so der unbewirtschaftete Wald, dann die Bäume dann wieder sozusagen verrotten, oder wenn sie bleiben würden, nicht genutzt werden und dann das CO2 auch wieder freigesetzt wird, oder?
Genau so ist es. Wir haben ja natürlich eine Zerfallsphase, es gibt ein Wachstumsoptimum, dann habe ich die Hiebsreife, und wenn ich über diese Hiebsreife drüber gehe, dann muss einfach der alte Baum muss dem jungen Baum Platz machen, damit der sich entwickeln kann. Das ist ein bisschen wie in der bäuerlichen Hofübergabe, würde ich sagen, wo wir dann einfach merken, auch bei den Schnittbildern, wo lange kein Eingriff passiert ist, gell? Wo dann viele kleine Bäume, sage ich, auf engen Raum zusammenstehen, kein Licht bekommen haben, die haben dann ja Ringe von einem halben Millimeter, die hätten wirklich wachsen können. Das heißt, wenn ich einen fertigen Baum entnehme, können 8, 9, 10 Jungbäume nachkommen, eben wieder die Luft filtern und heranwachsen. Und das ist halt gar nicht so leicht rüberzubringen. Fakt ist auch, weil du auch das Thema Verheizen angesprochen hast, wir schicken ja die Bäuerinnen und Bauern in erster Linie wegen der ersten 4 Meter vom Baum in den Wald und nicht wegen der letzten 4 Meter. Das heißt, uns ist das auch ganz wichtig, dass wir sagen,
Schnittholz, Substitution von Beton, solche Dinge. Macht Sinn dann sehr stark, CO2-Speicherungseffekte.
Genau.
Also Substitution von anderen Werkstoffen durch Holz.
In jeglicher Hinsicht, also in stofflicher und in energetischer Hinsicht. Wenn wir einen Kubikmeter Bauchholz bereitstellen, entstehen 6 Kubikmeter Nebenprodukte. Und das ist im Prinzip die Idee. Das hat sich ja die Biomassenutzung, also wir haben in der Steiermark 650 Biomasse-Heizwerke, die über 130.000 Kundinnen und Kunden mit Nahwärme versorgen. Ich sage immer völlig unaufgeregt und preisstabil. Das hat sich ja aus dem entwickelt, weil man einfach das Koppelprodukt Biomasse in Wert setzen wollte. Nicht, weil man jetzt Sägerundholz verhackt, also das wäre ökonomisch absolut ein Wahnsinn. Fakt ist, dass am Markt die Kaskade eingehalten wird. 80% vom Holz, das eingeschlagen wird, wird zuerst stofflich genutzt und dann energetisch.
Wir haben das Thema ja auch in der Lebensmittelproduktion oder in diesem gesamten Kreislauf, wo es heißt, von einem Professor, der sagt, zuerst Nutzung als Lebensmittel, als Nahrung direkt vom Menschen, dann in den Trog, was nicht genutzt werden kann, und dann erst sozusagen in die Biogasanlage oder in den Tank oder in den Verbrennungsmotor sozusagen. Wie siehst du das? Gilt das für den Wald auch in dieser? Gibt es da auch eine Kaskade sozusagen der Nutzung, die Sinn macht?
Definitiv. Also wir haben eine natürliche Nutzungskaskade, und die wird einfach von der Wertigkeit des Rohstoffs
bestimmt. Und bestimmt. Der Preis bestimmt dort auch. Das heißt, ich verwende es zuerst als Schnitt, als Bauholz, als Werkstoff, und dann gibt es erst die weiteren Nutzungsschritte, oder?
Ganz genau. Und wenn ich jetzt Sägerundholz einschneide, dann habe ich ja 50% Koppelprodukte, und diese Koppelprodukte werden dann entweder bei der Säge in Form von Sägespänen zu Pellets verarbeitet, Das Kappholz kann geschreddert werden, kommt bei der Prozesswärme, bei den Trocknungskammern zum Einsatz. Also die Sägewerker zeigen das eh auf ihren Standorten sehr vorbildlich vor, was da alles geht. Und wenn ich halt selber zu Hause eine Durchforstung mache, wenn ich Käferbäume habe, so wie 30.000, 35.000 Forstbesitzerinnen, Waldbesitzer in der Steiermark, dann schaue ich mir an, okay, was kann ich damit anfangen? Gell? Und das sind Materialien, das ist Energieholz, das sich für einfach nichts mehr anderes eignet. Energieholz soll meiner Meinung nach energetisch genutzt werden. Industrieholz geht an die Industrie. Da werden Platten draus, da wird Papier draus und Sägerundholz geht an die Säge. Also das ist die natürliche Kaskade, wie sie ja vom Markt vorgegeben wird. Wogegen wir uns verwehren, ist einfach so eine Art verpflichtende Kaskade, dass den Bäuerinnen und Bauern vorgeschrieben wird, was sie denn mit ihrem Produkt machen. Also das ist etwas, wo wir sagen, da können wir nicht mit. Also entscheiden sollte am Ende schon der Bauer, die Bäuerin, was mit dem Produkt passiert.
Eigentlich wird es der Markt dann entscheiden.
Genau, oder? Das entscheidet aber der Markt.
Ja, das heißt, dort, wo ich meine höheren Preise, dort wird das Produkt verstärkt hingehen. Ich meine, natürlich bei Investitionsförderungen kann man natürlich da schon schauen, welche Investitionen haben Zukunftsperspektive, wo erwarte ich mir einen guten Markt in Zukunft, oder? Und wo wird das Produkt eher unter Druck kommen? Weil eines ist schon bekannt, dass die Nachfrage nach Kohlenstoff sozusagen aus natürlichen Kreisläufen zunehmen wird, wenn wir Erdgas, Erdöl, Kohle einsparen wollen, oder?
Vollkommen richtig. Und deshalb bin ich auch nicht der ganz große Fan von den Theorien, dass wir jetzt in 2-3 Jahren von Gas wegkommen und dann alles mit Bioenergie oder Wärmepumpe oder was machen. Ich sage, wir sind nicht über Nacht in diese Abhängigkeit von Öl und Gas gekommen.
Wie hoch ist die Abhängigkeit bei uns noch? Öl, Gas, Kohle, Anteil am Energiemix?
Also wir haben noch circa ein Drittel Öl und ein Drittel Gas Energiemix. Das ist schon noch nicht so wenig. Also wir haben 35% erneuerbare Energien im Portfolio und der Rest ist im Prinzip ein Drittel Öl und ein Drittel Gas. Kohle spielt eigentlich nur mehr ganz eine untergeordnete Rolle. Das heißt, im Umkehrschluss aber, dass wir noch immer ein bisschen weniger als 70% der Energie, die wir jeden Tag benötigen, importieren. Also fossile Energie, genau, okay. In unser Land. Mhm. Und das waren im letzten Jahr 21 Milliarden Euro.
Sonst war es so um die 10 herum, habe ich bei deinen Folien einmal gesehen. Mhm. Und du hast dann einen Satz dazu geschrieben, es ist so viel, wie wir für die Bildung in Österreich ausgeben, mehr als für die Bildung und für die Forschung. In Summe geben wir für die Energieträger Importe aus.
Ganz genau, 20 Milliarden Euro, mehr als für Bildung und Forschung zusammen. Okay. Und das muss man sich einmal wirklich, jeder einzelne Zuhörer, Zuhörerin wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Das sind im Schnitt circa 2.500 Euro pro Österreicherin und Österreicher, die wir im letzten Jahr für den Import fossiler Energieträger ausgegeben haben. Und das ist das Geld, das uns in den Regionen fehlt. Und das ist die Motivation unserer Bestrebungen, dieses Geld, so gut es geht, auch auf den Betrieben zu halten.
Gut, bleiben wir noch ein bisschen beim Wald. Jetzt da sehen wir ja auch den Klimawandel und der Wald ist stark betroffen in Österreich. Wenn wir nach Osttirol fahren zum Beispiel, sehen wir extrem viel Borkenkäferschäden und, und. Haben wir den Umbau des Waldes ein bisschen verschlafen? Sozusagen sind wir zu stark monokulturartig ausgeprägt in unserem Wald, sozusagen auch als Auftrag an die Landwirtschaft hier etwas zu tun?
Also ich maße es mir nicht an, jetzt mehr oder weniger Ratschläge zu geben, was unsere Vorgängerinnen und Vorgänger falsch gemacht haben. Ich sage mal, in den 70er Jahren und so war diese Dynamik, wie sie jetzt herrscht, mit Sicherheit nicht abzusehen. Und ich glaube, dass man auch damals in bester Absicht beraten hat. Natürlich, wir haben jetzt eine Situation, wo wir Stichwort Fichte, ein Thema haben. Nur man muss auch sagen, warum wurde denn auch die Fichte gepflanzt? Weil es natürlich auch ein gewisses Einkommen daran gekoppelt war, weil man wusste, dass die Industrie die Fichte abnehmen wird. Aktuell ist man in der Situation, dass es einfach wirklich Probleme in manchen Gebieten gibt, auch in Höhenstufen, Stichwort Borkenkäfer, du hast es auch gesagt. Mhm. Und gerade dieser, wir nennen es assistierter Waldumbau, also dieser klimafitte Wald, wie wir ihn, also quasi wir müssen dem Wald helfen, davon bin ich überzeugt, klimafit zu werden.
Also wir brauchen auch in diesem Bereich ein bisschen mehr Biodiversität vielleicht, oder? In pflanzlicher Sicht, also bei den Baumarten, macht stabiler.
Das macht stabiler, das macht einfach, und das auch bei uns im Waldbaureferat wird das auch draußen so beraten, wo man sagt, natürlich, wenn ich auf mehreren Fundamenten stehe, kein Mensch kann ehrlicherweise sagen, wie es in 100 Jahren wirklich ausschauen wird. Aber Fakt ist, wenn ich bei den Pflanzen streue, habe ich wirklich eine Chance, dass dann 3, 4 von den 8, 9, 10 Pflanzen, die ich jetzt verwende, durchkommen. Das ist so die Idee dahinter, um einfach, wie von dir angesprochen, mit einer Biodiversität auch reinzugehen. Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei.
Auf einer deiner Folien steht auch, wir möchten dezentrale Energieversorgungsbetriebe, Höfe haben. Was meinst du da damit konkret? Und welche Energiequellen, da ist ja nicht nur das Holz damit gemeint, sondern da gibt es auch noch andere in deinem Portfolio, oder?
Genau. Das Energiethema in der Landwirtschaft ist aus den Biomasseheizwerken herausgekommen. Also wie ich früher gesagt habe, man hat versucht, Energieholz in Wert zu setzen. Bäuerinnen und Bauern haben sich zusammengetan, in Heizwerke investiert und Ortschaften versorgt. Das war gut so, das war ganz wichtig, also diese Dienstleistung Nahwärmeverkäufer. Nach Jahren noch sind Biogasanlagen hinzugekommen und schön langsam und auch verbunden mit diversen Preisrallies auf den Energiemärkten haben die Bäuerinnen und Bauern aber auch immer stärker ihre eigenen Betriebe in den Fokus genommen. Mhm. Also die Idee bei uns im Energiereferat der Landwirtschaftskammer ist ganz klar, dass wir auf den Betrieb hinkommen, uns ein umfassendes Bild machen, was sind die großen Energieverbraucher auf dem Betrieb, was ist das Potenzial, dass wir diesen Energieverbrauch senken? Und was kann der Betrieb mit eigenen Dächern, Flächen, Hallen, Ressourcen an Energie bereitstellen?
Um Energieattacke, Bauernhof sozusagen als Schlagwort ist ja ein Thema, oder?
Genau. Wobei, um auf diese Diskussion ganz kurz einzugehen, wir selber haben mit diesem Begriff Energieautarkie, ich glaube, es ist ein sehr gutes Schlagwort. Wir merken aber, dass dieser Weg zur Autarkie dann doch gerade die letzten Meter enorm schwierig sind. Also ich selber verwende den technisch vielleicht weniger coolen Ausdruck maximal mögliche Energieunabhängigkeit. Das muss das Ziel sein, auch unter ökonomischen Rahmenbedingungen.
Weil ich sonst sehr weit vorhalten muss, um sozusagen am schlechtesten Tag auch genug Energie zu haben, oder?
Stichwort Photovoltaikanlage. Wie groß muss ich sie dimensionieren, damit sie mir Ende Jänner oder wann auch immer genau das, was du jetzt angesprochen hast. Und da glaube ich schon, dass man dann sagt, okay.
Das rechnet sich da nicht mehr.
Genau. Und das meine ich auch gerade, was du auch im Eingang gesagt hast. Dieser dritte Bereich, wo wir stehen. Also sprich, wir sind betroffen, wir sind selber emittent und müssen auch schauen, in der Land- und Forstwirtschaft, dass wir vom Fossilen wegkommen. Dort, wo noch Gas und Öl eingesetzt wird, Treibstoffthema, riesiges Thema.
Und auch schwierige Lösungswege, oder?
Weil absolut.
Die großen Geräte, Traktoren mit Elektro basiert wird mittelfristig oder kurzfristig sicher nicht funktionieren, oder?
Genau. Also da sehe ich jetzt auch nicht die ganz großen Schritte. Wir schauen es immer wieder, wenn es Messen gibt und so und in Richtung Wasserstofftraktor, in Richtung Elektrotraktor und was es alles gibt. Es gibt eine Entwicklung, aber noch nicht in dem Bereich, wo ich wirklich sage, dass die ganz große Schwerlastflotte jetzt auf einmal auf Elektro umsteigt, das glaube ich nicht. Also das große Thema ist sicher der Treibstoff. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, wo ich gesagt habe, wir sind betroffen, wir sind emittent, müssen auch was tun. Die Landwirtschaft muss was tun, genauso wie alle anderen Sektoren auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich dass die Land- und Forstwirtschaft das Gefühl hat, dass wir die Einzigen sind, die was machen müssen. Das stimmt aber nicht.
Es reagiert der gesamte Markt, oder?
Der gesamte Automarkt, egal was. Mhm. Der gesamte Markt reagiert und wir erleben diesen Umbruch und die Land- und Forstwirtschaft ist mittendrin. Und gerade dieser dritte Punkt, wir sind Teil der Lösung. Ich glaube, dass das soll kein Greenwashing sein. Also ich bin auch nicht naiv, dass ich jetzt glaube, der Klimawandel ist das Beste, was uns passieren kann. Überhaupt nicht. Aber es ist so. Wir müssen uns darauf einstellen. Und wir haben aber in der Land- und Forstwirtschaft, und davon bin ich wirklich überzeugt, im Vergleich zu einem privaten oder im Vergleich zu anderen Branchen auch wirklich Möglichkeiten, was zu tun. Was meine ich damit? Wir haben Dächer, wir haben Flächen, wir haben Hallen, wo wir Speicher unterbringen können, wo wir PV raufgeben können. Wir haben die Möglichkeit der Agri-Photovoltaik. Das ist so diese Art und Weise.
Über das möchte ich noch kurz mit dir reden.
Ja, ich hätte mich fast gewundert, wenn nicht. Eines der brennendsten Themen, die wir aktuell auch haben.
Wie schaut es mit Biogas aus, aus deiner Sicht? Ist zu erwarten, dass kleinere Betriebe oder wird das eher in Gemeinschaften weiter ausgebaut werden oder siehst du da überhaupt, das stockt ein bisschen oder wie ist da deine Perspektive? Biogas in den Regionen?
Ich glaube, dass Biogas ein unglaublich intelligenter Energieträger ist. Also wenn man so eine Biogasanlage anschaut, die Ökostrom und Wärme produziert, die an Gärrest mehr oder weniger auch produziert, an Dünger, der geruchsneutral ist, gerade in Gegenden mit Tourismus. Gell? Mhm. Wir haben im Thermengebiet in der Oststeiermark Biogasanlagen, da sind die Thermenbesitzer und Touristiker heilfroh, dass man das gar nicht mehr merkt, dass da mehr oder weniger was ausgebracht wird. Gell? Mhm. Die haben den Weg eingeschlagen, das sind 500 kW-Anlagen, die für die Landwirtschaft eigentlich groß sind, aber im Industriemaßstab klein sind. Mhm. Wenn man einfach bei den Komponenten schauen muss, ab wann wird es dann zu teuer? Mhm. Wir sehen wenig Nachfrage bei kleinen Anlagen.
Weil sich's nicht rechnet?
Genau, okay. Weil sich's einfach aktuell mit den Strompreisen, die wir auch haben, nicht rechnet.
Was sind kleine Anlagen für dich?
Für mich sind Kleinanlagen 20 kW, okay. 15, 20, 25 kW, weil ich natürlich schon allein im Explosionsschutz solche Auflagen habe. Ich muss eigentlich die kleine Anlage genauso dimensionieren wie eine große Anlage, von der Sicherheit her. Mhm. Und das kriege ich aber nicht unter mit unserer Struktur der Betriebe, die wir in der Steiermark haben. Mhm. Das heißt, da haben andere Länder Vorteile. Beim Biogas sehen wir derzeit zwei Richtungen.
Ja.
Eine Richtung, die Ökostrom und Wärme weiter produziert. Die zweite Richtung, das ist aber auch vom Gesetzgeber so vorgesehen, hätte die Möglichkeit, in grünes Gas zu investieren. Das heißt, Anlagen, die weniger als 10 Kilometer vom Gasnetz weg sind und kleiner als 500 kW sind, beziehungsweise zwischen 250 und 500 kW sind, müssen zukünftig grünes Gas einspeisen, weil wir natürlich nicht nur raus aus Öl haben, sondern auch raus aus Gas. Und das Gasvolumen ist enorm. Also wir reden ja sehr oft über Strom in der Energiewende, ganz selten über Gas. Wir haben 42.000 Kilometer Gasleitungen in Österreich. Wir importieren circa 70 Terawattstunden Gas, also 70 Milliarden Kilowattstunden. Das ist enorm. Und der Vergleich dazu, aktuell produzieren unsere Biogasanlagen in Österreich 0,2 Terawattstunden grünes Gas.
Also ist ja auch nicht davon auszugehen, dass die das jemals decken könnten.
Wenn wir das jetzt verzehnfachen würden, das bedeutet, wir gehen von 285 Biogasanlagen auf 2850 Biogasanlagen, hätten wir dann 2, 3, 4 Terawattstunden, was gut ist. Also wir haben Potenzial, wir haben ein gewisses Potenzial, aber das ist nicht unendlich, weil natürlich da auch Investitionen dahinter stecken.
Und das braucht ja die Ressourcen, den Rohstoff sozusagen zum Vergären oder zum Vergasen.
Dann ganz klar, und es gibt Auflagen, dass man von den Energiepflanzen wieder weggeht, gerade wegen der Diskussion, die wir hatten früher, wo auch ganz klar ist, in erster Linie Reststoffe aus der Land- und Forstwirtschaft und die soll eingesetzt werden. Da kommt natürlich noch ein Biomülltonne dazu, da habe ich ein Holzgasthema. Also das geht ja weiter. Mhm. Es gibt ein Potenzial von, es gibt ein theoretisches Potenzial von 80 Terawattstunden für die Gasentspeisung über alle Ressourcen drüber und davon ein realistisches von circa 20 Terawattstunden, wo man sagt, da muss man hin. Und das habe ich gemeint. Jeder Kubikmeter Gas, den wir weniger aus dem Ausland importieren, ist gut, ist wichtig. Wir dürfen aber nicht so tun, als ob das in den nächsten 2 Jahren passieren wird und als ob das ganz eine leichte Aufgabe wäre.
Okay. Und welche Anlagen entstehen in diesem Zusammenhang? Wie kann man sich die Größe vorstellen? Sind da 10 Bauern gemeinsam, bauen sich so eine mittlere Größenanlage oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das, was wir aktuell mit begleiten, sind Anlagen, die aktuell 500 kW haben und die dann auf 1,5 auf 2 MW ausgebaut werden.
Und da sind wie viele Bauern beisammen?
Ganz unterschiedlich. Also manche machen es allein und dann sind es wieder 2, 3 Bauern.
Okay. Und die verwenden dann ihre Reststoffe, ihre Gülle und besorgen sie natürlich aus der Region auch andere Quellen.
Ganz genau.
Okay. Okay. Also Biogas kann etwas beitragen. Und jetzt gehen wir vielleicht zu Agri-PV und PV-Anlagen ein bisschen hinein, weil das ist ja in den letzten Jahren schon explodiert in Österreich insgesamt, aber es ist immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Meine Frage ist ein bisschen, wie siehst du diese PV-Anlagen auf Ackerflächen in den Regionen, Landschaftsbild, wie geht es dir damit?
Wie geht's mir damit? Also diese Frage stelle ich grundsätzlich bei Abendveranstaltungen, wenn ich das Gefühl habe, dass nichts los ist. Weil spätestens dann habe ich eine Emotion im Raum. Bei uns zwar habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass nichts los ist, ganz im Gegenteil, es macht riesen Spaß da mit dir. Das Thema ist unglaublich heiß. Und ich glaube, dass man auch in der PV-Branche extrem aufpassen muss, wie man mit dem Thema umgeht, damit wir hier nicht etwas zu Fall bringen, bevor es überhaupt begonnen hat zu fliegen. Fakt ist, wir werden mehr Photovoltaik brauchen.
Die Energiewende wird sichtbar werden müssen. Das muss man auch sagen, oder?
Absolut. Ich sage immer wieder, wir regen uns über das Windrad auf, wir regen uns über die PV aus, aber das Atomkraftwerk in Mochovce, wo wir den Strom herkriegen, sehen wir halt nicht. Und das ist das Dilemma, in dem wir sind. Generell die Land- und Forstwirtschaft, dass wir einfach, es ist eine Chance, dass man uns sieht, dass wir vor Ort sind. Aber es ist halt auch verbunden mit dem, dass man uns ganz genau auf die Finger schaut, was wir machen. Mehr als anderen Branchen. Ich sag, Fabriken in Indien sehen wir halt nicht. Wenn bei uns ja mit dem Traktor rausfährt und hinten ein Fassel dabei hat, dann fragt man sich schon, was ist da drin. Mit dem müssen wir umgehen und auch wir als Bäuerinnen und Bauern aktiv auf die Bevölkerung zugehen. Es wird einfach niemand, das wird niemand für uns übernehmen. Entweder kommunizieren wir das, was wir machen, ehrlich und gerade heraus, oder es wird niemand machen. Ich glaube, dass das ein bisschen, ich kann es nur von mir sagen, vielleicht unserer Prägung ein bisschen auch zugrunde liegt, dass wir es nicht gewohnt sind, offensiv über etwas zu reden.
Die Weinbauern könnten uns als Vorbild
super
dienen, oder?
Wenn, wenn das die Botschaft ist, raus, wir lernen liebend gern von den Weinbauern.
Ja.
Absolut. Aber ich will nicht vom Thema abschweifen.
Ja, ehrlich kommunizieren. Wie sieht die Agri-PV-Anlage oder wie sieht die österreichische Landwirtschaft in 15 Jahren hinsichtlich PV-Anlagen aus deiner Sicht?
Also ich bin überzeugt davon, dass es wenig zielführend ist, auf bestem Ackerland Freiflächen-PV-Anlagen zu installieren. Das ist mein, also zu dem stehe ich. Und es wird, glaube ich, auch, ich glaube, dass es auch gesellschaftlich nicht haltbar ist. Also ich glaube wirklich, wenn 40, 50 Hektar Parks kommen, dass das nicht nur ein landwirtschaftliches Thema ist, sondern
Landschaftsbildprobleme
ergibt. Ein Gesamtthema. Und da muss ich sagen, wir haben Flächen, wir haben gerade im Berglandgebiet auch Flächen.
Sind es aber nicht vielleicht gerade die Biodiversitäts-Hotspots, die wir jetzt vielleicht dann zupflastern?
Glaube ich nicht. Also wir haben uns das angeschaut, wir kommen auf 60.000, 70.000 Hektar, die, wo natürlich nicht alles in Frage kommt. Und wie du richtig sagst, das soll kein Widerspruch sein. Es kann auch unter einer Agrarphotovoltaik eine wunderbare Biodiversität
Vielleicht muss man es auch verknüpfen, oder?
Genau.
Vielleicht ist das eine Herausforderung an uns in der Forschung, und wir haben ja in dem Bereich auch was vor, das zu bearbeiten, dass ich eben PV-Anlagen kombiniere mit Ökosystemleistungen andere, wie Biodiversität zum Beispiel, oder?
Genau, deshalb rede ich auch nie von Zweifach- oder Doppelnutzung, sondern von Mehrfachnutzung, weil wir haben Strom, wir haben Nahrungsmittel, wir haben Biodiversität, es sind einfach mehr Leistungen. Ich glaube, dass die Anlagen nicht so groß sein werden. Also ich persönlich glaube, dass sich in den nächsten Jahren in Österreich diese ganz hohen aufgeständerten Anlagen nicht unbedingt etablieren werden, wie wir sie aus Deutschland kennen, weil einfach die Struktur bei uns so andere ist. Ich sehe eine gute Chance bei den Spezialkulturen. Wir haben tausende Hektar Spezialkulturen.
Obstbau zum Beispiel.
Ganz genau. Wo man auch, auch schon Versuchsanlagen hat, wo es sehr, sehr gute Ergebnisse gibt und wo man dann auch wieder sagt, okay, wenn ich jetzt Äpfel drunter habe, was hat das noch für einen Mehrwert?
Hagelschutz, ganz genau. Weniger Spritzmittelbedarf, weil es nicht so feucht ist und,
genau.
Und. Okay.
Also da seid ihr die absoluten Profis auch, weil es eh schon auch länger bearbeitet. Aber ich glaube, wir sind dafür auch hier, dass wir in der Beratung die Angst vor sowas nehmen. Und dass ihr dann auch sagt, wir müssen das einfach wirklich mitbegleiten. Vielleicht gibt es dann auch Bereiche, wo es wenig Sinn macht. Gell? Und was wir halt nicht unbedingt brauchen, ist diese Alibi Agrar-PV, der Klassiker, wo dann zwei Schafe gehalten werden. Wo ich sage, da tut mal schwer. Und wir haben in der Steiermark die Situation, dass pro landwirtschaftlichen Betrieb darf ich ja 0,5 Hektar Agrar-PV relativ einfach machen. Das ist gut, das ist einzigartig. Das heißt, 0,5 Hektar Agrar-PV pro landwirtschaftlichen Betrieb geht. Das ist gar nicht so wenig. Und das meine ich auch mit Energie, dezentrale Energiedrehpunkte. Weil ich glaube, dass der landwirtschaftliche Betrieb der Zukunft seine Ressourcen nutzt, aber nicht abgekoppelt von seiner Umwelt agiert. Gell? Dass er netzdienlich Strom liefern kann, dass er netzdienlich Strom einspeisen kann, dass er Wärme liefert. Und gerade bei der Agrar-PV, dass ich sage, ich kann mit einem Teil fahre in meinem Speicher, mit einem Teil fahre ich auf den Direktbezug und einen Teil liefere ich dann in die regionale Energiegemeinschaft ein. Okay. Und diese Möglichkeit habe ich als Landwirt, dass ich mir ein weiteres Standbein, vielleicht auch neben dem Kohlenstoffmanagement, im Energiewendebereich ein weiteres Standbein aufbaue. Und das ist natürlich auch eine Diskussion, die wir aktuell in der Land- und Forstwirtschaft führen. Wie gehen wir damit um, dass wir Ökosystemleistungen gesondert abgegolten bekommen?
Ja.
Wollen wir das 20, überhaupt?
28 plus ist das ein wichtiges Thema, ja, zum Beispiel, was wir jetzt für das Landwirtschaftsministerium erarbeiten.
Genau.
Du hast Kohlenstoffmanagement zwischen jetzt einmal gesagt. Was meinst du da damit? Neben dem Kohlenstoffmanagement auch Energie- und Lebensmittelproduktion. Kohlenstoffmanagement, meinst du da jetzt der Verkauf von CO2-Zertifikaten oder was meinst du mit Kohlenstoffmanagement?
Dieses Thema jetzt auch auf Wald und auf Boden bezogen, geht es genau darum, wenn ich sage, wie schaut es aus mit Kohlenstoffgutschriften, wie wir sie nennen, wo ich sage, welche Rolle nehme ich hier ein? Ist es etwas, wo der Betrieb auch für das, wie er aktiv arbeitet, belohnt wird, wo sich natürlich auch auf etwas committet, was ja jetzt auch schon passiert. Das ist ja im Prinzip ja nichts Neues, wenn man sich auch...
Das muss halt messbar sein dann. Oder?
Genau.
Und das ist die Herausforderung, zum Beispiel Humusaufbau messbar zu machen und so weiter. Da sehen wir schon, gibt es in der Wissenschaft schon eine Diskussion, oder?
Absolut. Ja. Deshalb sind das auch die Punkte, wo wir klipp und klar sagen, ein Zugang kann auch sein, dass man Bemühungen in eine Richtung honoriert. Dass ich sage, es ist offensichtlich, dass
aus der Betrieb... wissen wir,
genau.
Und wenn du in die Richtung gehst, dann bekommst du dafür das und so.
Genau, um einfach gewisse Sachen und wie du gesagt hast, gerade bei der Bestimmung diverser Werte ist es enorm schwierig, das dann auch zu sagen, in 5 Jahren so viel Aufbau. Aber wenn ich sage, okay, der macht über Jahre eine humusdienliche Bewirtschaftung, dann muss das aus unserer Sicht, ist das eine Variante, wo ich sage, muss es honoriert werden. Und dass dann auch die Bäuerinnen und Bauern dort sich getrauen, hineinzugehen. Ja. Das ist im Forst ein bisschen ein Thema aktuell, wo es natürlich auch schon Firmen gibt, privater Natur, die auf die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zugehen und sagen, wie schaut's aus mit deinem Wald? Und wir sagen halt, da geht's halt auch wirklich darum, dass man dann am Ende auch wirklich weiß, wie man dran ist. Mhm. Und da meine ich, ist es geregelt, was kann ich in den nächsten Jahren nutzen? Was muss ich auch nutzen, um diesen Bestand stabil und fit zu halten? Mhm. Und in weiterer Folge, was passiert, wenn ich eine Kalamität habe?
Okay.
Ist es dann, wenn auf einmal 3 Hektar weg sind? Was ist das?
Krebsbedrohend oder nicht?
Genau.
Und wie wirkt es dort dann?
Genau. Ist es dann, war es dann 15 Jahre eine Quelle und dann ist es über Nacht eine Senke? Wie gehe ich mit sowas um? Auf welchen Zeitraum wird das betrachtet?
Das sind schon noch offene Punkte, die zu klären sind. Genau.
Deshalb.
Wir kommen schon ein bisschen zum Schluss hin. Okay. Jetzt, der Christian hätte einen Milchviehbetrieb mit 30 Biomilchkühen, mit Gülle-System, er hätte 25 Hektar Forst und das Jungvieh zieht er auf. Und der Christian möchte seinen Betrieb jetzt da zukunftsfit ausrichten und auch Energie in Richtung etwas Energieattacke. Er denkt Energie mit, wie wir es jetzt gehört haben. Was würdest du machen auf deinem Betrieb? Christians Betrieb.
Auf Christians Betrieb, ja, ich komme von so einem ähnlichen Betrieb, mein Bruder übernommen hat. Also ich glaube, dass das wirklich das Erste, was ich machen würde, ist für mich einmal abklären, in welche Richtung gehe ich. Will ich meinen Betrieb so energieunabhängig wie möglich machen, für mich optimieren, für meinen Betrieb? Oder will ich wirklich in den Betrieb Energie, in die Variante Energiedienstleistung gehen? Mhm. Weil die zweite Variante bedeutet dann so viel PV wie möglich, so viel Energieproduktion wie möglich, Überschusseinspeisung. Die erste Variante ist dann wirklich einmal den Betrieb zu kennen. Kenne ich meinen Verbrauch? Und wenn ich jetzt die KWH hernehme, dann hat so ein Betrieb, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, wahrscheinlich 100.000 kWh Wärmebedarf, 30.000, 40.000 kWh Strombedarf und 40.000, 50.000 kWh Treibstoffbedarf. Und das muss ich mir einfach einmal wirklich anschauen, wo ist das Geld drinnen und wo will ich es bei mir halten und welche Investition macht auch Sinn. Mhm. Oft ist dann diese viel zitierte, der Umstieg auf die LED-Beleuchtung, was dann zwar auf den ersten Blick schön ist, aber am Ende einen relativ überschaubaren
Jahreseffekt hat.
Genau. Mhm. Und da sage ich einmal, wie schaut es auch mit der Heizung aus? Also gerade die Biomasseheizung. Wenn ich sage, ich habe sowieso Energieholz, wie setze ich das ein? In der Regel haben wir schon Hackgutanlagen auf den Betrieben. Aber das ist für mich ein Riesenhebel.
Also okay. Wenn ich einmal, also du würdest da mal schauen, wo stehe ich, oder?
Genau.
Wo sind meine Hauptausgaben? Wo kann ich mit wenigsten Investitionen am meisten Effekt erzielen. Auch Einsparung ist ein Riesenthema, oder? Und dann, du hast zwei Wege gesagt, entweder ich werde der auch Energieexporteur ist stark, genau. Oder der eher Autarkie anstrebt.
Genau.
Und was wäre da dein Ansatz auf deinem Betrieb?
Auf meinem Betrieb, das ist eine unglaublich schwierige Frage, die du jetzt bis zum Ende des Podcasts aufgekommen hast. Wenn man nicht selber in der Situation ist, also ich glaube trotzdem, dass dieses den Energieverbrauch kennen, runterkommen, auf jeden Fall eine Option ist. Und ich merke, dass es aus meiner Sicht nur dann zielführend ist, wirklich in den Verkauf zu gehen. Also dass ich mich als Energiedienstleister auf dem Markt etabliere, muss ich zuvor meinen Betrieb verstehen. Mhm. Ich für mich würde wirklich einmal achten, dass ich meinen Betrieb im kleinen Finger habe. Dass ich die Kennzahlen habe und würde mich erst dann in das Feld der Energiedienstleistung wagen. Okay. Weil ich glaube, dass das einfach sonst zu viele Variablen sind. Mhm. Und ich muss ja, wenn ich heutzutage in einer urbanen Energiegemeinschaft aktiv bin, muss ich wissen, wann verkaufe ich zu welchem Preis, wer speist mir was ein, wann kann ich was ausspeichern. Und das sind schon Sachen, also für mich steht nach wie vor der eigene Betrieb im Fokus.
Vielleicht so ein bisschen, wenn ich, denke ich es mir, wenn ich gut aufgestellt bin am Markt in anderen Produktschienen, sozusagen ich habe Milch und Forst sowieso, dann wird es vielleicht nicht unbedingt notwendig sein, dass ich jetzt ein riesen Exportenergiestandbein mir aufbaue, sondern ich versuche einfach Kosten zu senken in meiner Produktion der Milch, des Holzes und, oder? Oder die andere Variante, aber dann muss ich ein Profi sein, dann spezialisiere ich mich auf die Energieproduktion, oder?
Es hat beides eine absolute Berechtigung. Ja. Das hängt dann auch davon ab, wo sehe ich mich perspektivisch in den nächsten 5, 10, 20 Jahren, wenn ich damit liebäugle, aus der Produktion, wo ich herkomme, auszusteigen, ist das was anderes, als wenn ich sage, okay, ich will das, was ich mache, wirklich gut machen, wirklich effizient machen, und sage, okay, ich kenne jetzt auch den CO2-Abdruck von meiner Milch, von meinem Fleisch, von meinen Eiern. Weil das ist sicher ein Thema, was in den nächsten Jahren noch unglaublich zunehmen wird, weil es einfach kundenseitig gefragt wird.
Wir spüren es, ja.
Und das ist in der Industrie ist das gang und gäbe, dass man weiß, wie viel Kilogramm CO2 bei der Produktion von einer Tonne Papier anfallen, und die Lieferanten gehen auch danach. Stichwort auch Zertifizierung, wie wir sie haben, das wird mehr werden, ob wir wollen oder nicht. Und die Frage ist einfach, wie begegnen wir dem Thema? Gehen wir es offensiv an? Wir machen aktuell auch in einem EU-Projekt Klimabilanzierungen auf landwirtschaftlichen Betrieben. Und da war auch das Thema, besser wir wissen es, als wer anders weiß es vor uns. Und natürlich haben wir Betriebe, die sich damit leichter tun und Betriebe, die sich damit schwerer tun.
Und die muss man begleiten.
Genau, und da seid ihr da in Raumberg Kumpenstein die absoluten Profis. Also da
Profis, wir bemühen uns gut also das Systeme zu bauen, aber ja, und da braucht es auch das Zusammenspiel, Beratung, Forschung, Lehre dann auch. Am Ende des Tages geht es auch um die Ausbildung unserer Jugend, glaube ich. Gut, hättest du noch eine Botschaft, die du den Bäuerinnen und Bauern mitgeben möchtest und der Jugend hinsichtlich Klimawandelanpassung aus deiner Sicht?
Absolut gerne. Also wir haben wirklich das Glück, dass wir in der Steiermark auch mit Raumberg Gumpenstein eine ausgezeichnete Institution haben, die in dem Bereich wirklich federführend vorangeht. Und wo wir super kooperieren mit der Interessensvertretung, mit anderen beratenden Stellen. Und das ist etwas, was wir in unserer Region nützen sollen. Und ich glaube, dass das Thema klimafreundliche Land- und Forstwirtschaft, das haben wir auch bewusst unsere Broschüren in die Richtung aufgesetzt.
Du hast so eine Broschüre, die heißt klimafreundliche Land- und Forstwirtschaft.
Genau.
Wir haben Energie aus Stromspeicher, Landwirte zeigen Energieeffizienz.
Das sind so die Themen, wo wir uns anschauen, was passiert bei euch, was passiert in der Forschung und wie können wir das auch in die Praxis hinaustragen. Und das ist etwas, mein Appell ist einfach, nehmt es an, kommt auch zu den Veranstaltungen. Sehr viel Wissen ist schon da. Also ich bin wirklich beeindruckt, wie gut ausgebildet unsere jungen Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer sind, ist für uns auch immer wieder eine Challenge, dass wir dann noch vielleicht das eine oder andere Anzahl mehr wissen. Das hat sich komplett gedreht in den letzten 20 Jahren. Also da ist so ein Fachwissen da. Wir haben super Schulen und ja, wir kennen das Thema gerade Klimawandelanpassung, Klimawandelschutz, erneuerbare Energien aktiv angehen, ohne irgendwie naiv zu sein. Das soll kein Schönreden oder Greenwashing sein. Es wird uns ohnehin begleiten und wir müssen ohnehin damit umgehen. Aber wie wir damit umgehen, ich glaube, das haben wir selber in unserer Hand.
Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort und ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Ich wünsche dir in deiner Arbeit und deinem Team, ihr seid ja breit aufgestellt, alles Gute. Ihr wirkt ja nicht nur in der Steiermark, sondern ich bekomme ja auch mit, dass du gern gehörter Vortragender in anderen Regionen bist. Alles Gute wünsche ich euch und wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören und Zusehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumbeck, Duft, Stein.